In meinem Kopf ist er irgendwie untrennbar mit vier Buchstaben verbunden, BASF. Da war er auch viele Jahre, ich glaube 35 Jahre.
Ungefähr, ja.
Ungefähr. Ein Drittel in Deutschland, ein Drittel in den USA, ein Drittel in Österreich. Ja. Jetzt ist er seit einiger Zeit Managementberater. Ein buntes Leben, ein internationales Leben, ein Global Player. Gibt es sowas wie einen roten Faden im Leben?
Doch schon. Ich hatte immer etwas Abenteurergeist in mir, sehr viel Neugier. Ich bin gerne mit Menschen umgegangen und habe immer wieder mal gerne was Neues gemacht. Es macht einfach Spaß, Dimensionen dieser Welt kennenzulernen, an denen man vorbeigeht, wenn man nicht neugierig ist.
Was hat Sie am meisten geprägt?
Mich haben meine verschiedenen Berufe haben mich eigentlich sehr geprägt. Geistlich, muss ich sagen, haben mich eigentlich vier Gruppen von Menschen geprägt. Als ich damals Christ wurde in der Studentenmission an der Universität, haben mich zunächst, sagen wir mal, wenn ich das heute plakativ formulieren würde, evangelikale Fundamentalisten gefärbt. Das waren landeskirchliche Gemeinschaftler. Von denen habe ich gelernt, dass man über Wahrheit nicht debattieren kann. Ganz wichtiger Punkt. Das Zweite, was mich geprägt haben, waren Amerikaner. Von denen habe ich gelernt, dass man in seiner Öffentlichkeit über Glauben reden kann, ohne dass einem was dabei passiert. Als Drittes haben mich Charismatiker geprägt. Von denen habe ich gelernt, dass man Gott lieben kann. Man muss ihm nicht nur gehorchen, man kann ihm sogar lieben. Und als Viertes hat mich eine Gruppe geprägt, die Sie hier wahrscheinlich nicht erwartet haben. Terroristen, RAF-Leute. Von denen habe ich gelernt, dass wir nicht mehr alle Zeit der Welt haben.
Ja. Wenn das nicht ein Einstieg ist für den Vortrag, wir sind sehr gespannt auf Dr. Siegfried Buchholz.
Gerne. Meine Damen und Herren, wer sich mit dem Thema Führung beschäftigt, der muss sich immer wieder mal wichtige Zusammenhänge vor Augen halten. Es gibt da zum Beispiel eine alte Wahrheit, die besagt, wenn du Führungskraft hast, dann danke Gott. Wenn du Führungskraft bist, dann gnade dir Gott. Die Veranstalter dieser Konferenz haben offensichtlich ein bestimmtes Konzept, wie man Führungs-Know-how vermitteln kann. Von allen Referenten, die in diesen Tagen öffentlich auftraten, sind 15 Berater. Ich selber bin Nummer 15 auf dem Programm. Berater beschäftigen sich ja in der Mehrzahl aller Fälle mit Wegen und Möglichkeiten der Verbesserung von Leistung. Wer sagt uns eigentlich, dass im Himmel nicht auf Leistung geachtet wird? Stellen Sie sich mal folgendes Bild vor. Am Himmelstor warten ja permanent Leute, die hineingelassen werden. Eines Tages stand eine lange Reihe von Leuten dort, die eingelassen werden wollten. Und ganz vorne stand ein Taxifahrer. Petrus schaute sich seinen Lebenslauf an und sagte, okay, du kannst reinkommen. Er kriegte einen seidenen Mantel und einen goldenen Stab. Hinter dem Taxifahrer stand ein Pfarrer. Auch hier schaute Petrus in sein Buch und sagte, okay, du kannst auch reinkommen. Er kriegte einen Baumwollmantel und einen hölzernen Stab. Der Pfarrer war sehr irritiert und fragte, wie kommt das, dass du den Taxifahrer so viel besser behandelst als mich? Ich war im Reich Gottes beschäftigt. Ich weiß, sagte Petrus, aber im Himmel zählt eben Leistung. Schau, wenn du gepredigt hast, haben Leute geschlafen. Wenn der Taxifahrer gefahren ist, haben Leute gebetet. Führung war zu allen Zeiten ein interessantes, herausforderndes, mühsames und wichtiges Geschäft. In einer Zeit vieler schneller Änderungen kann Führung jedoch zur ultimativen Zerreißprobe werden. Oder sie verkommt zur Verwaltung des Status quo. Das ist aber dann keine Führung mehr. Führung hat viele Facetten, falsche und richtige. Führung darf zum Beispiel nicht verwechselt werden mit Management. Ganz praktisch, als plakativ formuliert, beschäftigt sich Führung mit den Zielen von morgen. Management löst die Probleme von heute. Führung sollte auch nie gleichgestellt werden mit Leitung, wenn ich das ein paar kritische Bemerkungen anmerken darf. Leitung beschäftigt sich immer mit dem Strukturieren und Steuern von sachlichen Abläufen und will objektive Kosten-Nutzen-Bedingungen schaffen, kommt also dem Begriff Management sehr nah. Das Wort Leiterschaft ist eine falsche Übersetzung des englischen Leadership und kommt in der deutschen Sprache nicht vor. Das ist eine Erfindung frommer Leute. Leiten heißt klären, anordnen, systematisieren, vorzeichnen, vormachen, vorberechnen. Führen heißt erklären, begeistern, überzeugen, helfen, ermöglichen, vorleben, vorbedenken. Mit der Zukunft beschäftigt sich ausschließlich Führung, nicht Management und auch nicht Leitung. Ich möchte mich hier mit der wichtigsten Aufgabe von Führung beschäftigen, mit der Vorbereitung auf die Zukunft. Meine Damen und Herren, wer das Wort Führung vermeidet, versteht entweder nichts davon oder will sie nicht. Wir müssen uns das leider vor Augen halten. Wir haben heute allen Grund anzunehmen, dass unsere Zukunft sehr herausfordernd sein wird. Und wer innerlich bereit ist, Herausforderungen anzunehmen, der ist gut beraten, sich darauf vorzubereiten. Das heißt, fit zu sein für die Bewältigung der anstehenden Aufgaben, eben fit for the future. In noch viel höherem Maß als früher muss uns allen klar sein, was Führung wirklich ist. Ich habe mir mal zusammengedacht und aufgeschrieben, was ich glaube, was Führung ist. Führung ist kein Job. Führung ist keine sichere Erwerbsquelle, kein Weg, schnell reich zu werden. Führung ist auch kein Abarbeiten von Lehrbuchinhalten. Führung ist ein Lebensstil, der gleichzeitig beglückend und belastend, faszinierend und riskant ist. Führung setzt Folgendes voraus. Einmal hellwach zu sein, immer. Bereit und fähig zu sein, die eigenen Fähigkeiten laufend zu verbessern. Bereit und fähig sein zum laufenden Wachstum von Wissen und Charakter. Nie mit zweitklassiger Arbeit zufrieden sein. Bereit und fähig sein, Menschen liebende Zuneigung entgegenzubringen und ihnen helfen, ihr volles Potenzial zu erreichen. Willens sein, die Dimension von Qualität auf alle Bereiche des Lebens und Arbeiten zu übertragen, auch auf Kongresse. Willens sein, in diese Welt mehr hineinzugeben, als herauszuholen. Das ist vielleicht eines der wichtigsten Aspekte. Und Führung setzt voraus, sich dessen stets bewusst zu sein, nur dann Vorbild und Autorität für andere sein zu können, wenn das eigene Leben unter der Führung einer höchsten Autorität steht. Andere Menschen finden das sehr schnell heraus, wo meine Autorität aufhört. Um das eigentliche Anliegen meines Themas zusammen mit Ihnen so gut wie möglich durchdenken zu können, möchte ich dazu einen Weg beschreiten, auf dem ich zu drei Fragen Antworten suche. Die erste Frage heißt, ist auch lediglich eine Begriffsklärung, was heißt eigentlich fit sein und insbesondere fit for the future? Frage Nummer zwei, wie könnte die Zukunft denn wohl aussehen, auf die wir zusteuern und für die wir fit sein müssten? Und Frage Nummer drei, wie könnte es uns gelingen, für diese Zukunft gut vorbereitet zu sein? Bei allen Fragen, die wir uns jetzt stellen werden, müssen wir eine Warnung Friedrich Wilhelm Nietzsches im Auge behalten, der einmal gesagt hat, man hört eigentlich nur die Fragen, auf welche man imstande ist, eine Antwort zu geben. Wir werden hier auch Fragen angehen, auf die wir alle keine schnellen Antworten haben. Und ich denke Sie bitte immer an ein äußerst wichtiges Führungsprinzip. Das heißt, Fragensteller sind Weichensteller. Im Beruf, in der Führung, im persönlichen Leben, immer. Wer Fragen stellt, schlägt vor und bestimmt, wo es hingeht. Frage Nummer eins, was bedeutet denn das, fit sein? Wenn Sie in ein Lexikon blicken, dann finden Sie dort eine erstaunliche Vielfalt für den Inhalt, an den Inhalten für den Begriff fit. Wer etwas näher hinschaut, der entdeckt dort zwei Kategorien von fit. Einmal kann fit heißen, tauglich, geeignet für, leistungsfähig, gut genug für, qualifiziert, passend. Hier sind Sie fit für einen Zweck außerhalb von Ihnen selbst. Zum anderen kann fit aber auch heißen, gesund, sportlich, drahtig, hohe Lebensqualität, sich wohlfühlend. Da sind sie fit für sich selbst. Gute Leute können das beides miteinander kombinieren, aber es gelingt nur sehr wenig. Richtig fit heißt also immer körperlich fit sein, mental fit sein und geistlich fit sein. Wenn Sie die Frage, was ist das, Fitness, bin ich wirklich fit für eine herausfordernde Zukunft, umfassend beantwortet haben möchten, dann müssen Sie sie noch punktgenauer stellen. Sie sollten sich dann fragen, wie überlebe ich erfolgreich in einem Umfeld hoher Änderungsdynamik? Das dazu notwendige Qualifikationsprofil entspricht der jeweiligen Antwort auf vier wichtige Fragen. Fit for the future heißt, über vier wichtige Ressourcen zu verfügen. Nummer eins, über geistige Elastizität, um die Frage beantworten zu können, wie schaffe ich es immer wieder, was da auf mich zukommt. Frage Nummer, die zweite Ressource, die Sie haben müssen, ist körperliche Robustheit. Auf die Frage, wie überlebe ich? Die dritte Ressource ist Gewissheit über die eigene Identität. Sie müssen unverwechselbar sein. Um Antwort auf die Frage zu haben, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Und das vierte, körperliche Geborgenheit, persönliche Geborgenheit. Sie müssen die Frage beantworten können, wer hält mich? Sonst gehen Sie unter in dem, was da auf uns zukommt. Um wirklich fit zu sein, müssen Sie Antwort auf alle diese vier Fragen haben. Ich habe mit meiner Frau zusammen immer wieder mal Seminare und Workshops für Manager- und Unternehmer-Ehepaare gemacht. Und vom Führungskräfte-Coaching her weiß ich, wie mühsam es ist, erfolgreichen Leuten zu helfen, ihren eigenen Erfolg zu überleben. Der Ansatzpunkt aller Erfolge und aller Misserfolge ist immer Führung. Und richtige Führung gelingt mir nur, wenn der mithilft, der mich gemacht hat. Der weiß am besten, was ich brauche. Wenn Sie den ausschalten, ist das schwierig mit der richtigen Führung. Frage Nummer zwei. Wie könnte die Zukunft aussehen, für die wir uns fit machen müssen? Auf welche Art von Zukunft steuern wir da eigentlich zu? Oder vielleicht noch genauer gefragt, wie sehen die zukunftsbildenden Prozesse denn derzeit aus? Wir müssen zunächst mal davon ausgehen, dass unbekannte Zukunft uns immer die Möglichkeit einer Mitgestaltung von Zukunft gibt. Das ist unsere große Chance. Um Zukunft mitzugestalten, dazu brauchen wir jedoch eine neue Sichtweise der Zukunft. Ich möchte Sie ermutigen, auf Zukunft zuzugehen, nicht innerlich vor Zukunft wegzulaufen. Das Ertragbare an der Zukunft ist ja, dass sie in Raten kommt und uns vom Schicksal immer wieder portionsweise serviert wird, sonst wäre die Sache schon schwierig. Und hier liegt die Chance unserer Anpassung durch Lernen. Wenn wir uns heute schon vor der Zukunft fürchten, werden wir uns auch unsere Gegenwart vermasseln. Was heißt das aber ganz praktisch? Wir können unsere Zukunft mitgestalten. Schauen Sie, bei jeder anspruchsvollen Führungsaufgabe ist die Sichtweite des Führenden immer geringer als die Reichweite seiner Entscheidungen. Und die Brücke zwischen Sichtweite und Reichweite heißt Vision. Was bedeutet das für unser Thema? Unsere Zukunft ist immer grundsätzlich unbekannt. Aber weil unsere Zukunft eine Zukunft des stetigen Wandels sein wird, darum wird sie auch den Charakter einer Art von Flusssituation haben. Und in eine sich stetig ändernde Flusssituation kann man sich einfädeln und Änderungen langsam mitbestimmen. Darauf beruht zum Beispiel Chaosmanagement. Ich möchte diese Möglichkeit der Zukunftsmitgestaltung mal illustrieren in einem besonderen Bild. Wer sich in unserer heutigen Welt etwas umschaut, dem fällt auf, dass überall neue Schienenstränge gelegt werden, auf denen man hofft, sicher ins nächste Jahrhundert zu kommen. Und auch möglichst schneller als die anderen. Deutschland legt zum Beispiel andere Schienenstränge als England. Die Vereinigten Staaten legen andere Schienen als Europa. Tschechien legt andere als Ungarn. Daimler Chrysler legt andere Schienen als General Motors. Höchst legt andere Schienen als Bayer. Die Unternehmer legen andere Schienen als die Gewerkschaften. Die großen Kirchen legen andere Schienen als die Sekten. Seit geraumer Zeit findet hier ein Zukunftswettbewerb statt, der sehr durchdachten Art. Und es sind diese Schienenstränge, auf denen heute bereits Züge fahren. Züge, die man stoppen sollte, Züge, auf die man aufspringen sollte, Züge, die man umleiten sollte und Züge, auf denen man keinesfalls mitfahren sollte. Der hier stattfindende Zukunftswettbewerb, das heißt die sorgfältige Entscheidung, auf welche Züge wir aufspringen sollten und auf welche nicht, wird die wichtigste und herausragendste Aufgabe von Führung in der Zukunft sein. Wenn wir uns dieses große Wirrwarr von Schienen und Weichen und Zügen anschauen, dann müssen wir uns fragen, gibt es da Muster, die wir entdecken können? Muster, wo wir vielleicht lernen können, wo wir mitfahren sollten und wo nicht? Ein Muster scheint uns zu verfolgen von Anbeginn der Welt an. Den ersten Seiten der Bibel wird uns eine bemerkenswerte Sache berichtet. Der Widersacher Gottes bietet uns immer wieder einen scheinbar intelligenten Weg an, den er uns als strategische Option verkauft. Ich darf Sie daran erinnern, Sünde ist eine strategische Option. Erinnern Sie sich mal an das erste Angebot im Garten Eden, das der Widersacher dort machte. Dieses Angebot klang ja ausgesprochen vernünftig. Den beiden Paradiesbewohnern wurde Führungsqualifikation angeboten. Wissen um Zusammenhänge, Durchblick und Erkenntnis, Unternehmerpotenzial. Ihr sollt euer Leben selbst in die Hand nehmen. Das, was Gott euch gerade gegeben hat, das sollt ihr doch führen. Es war ein faszinierendes Angebot von Führungskompetenz durch Machtausübung. Allerdings ausgestattet mit einer Führungsqualität, die nicht von Gott stammte. Und dieses Angebot und die daraus resultierende Führungspraxis finden wir heute wieder in unserem Leben. Deutlich wahrnehmbarer als jemals zuvor. Die globalen Erfolge von organisierter Kriminalität gehen direkt auf dieses erste Führungsangebot zurück. Auf die Gott und Menschen verachtende Kombination von Brainpower und Hellpower. Nie zuvor hat Kriminalität mit so viel zynischer Intelligenz so hemmungslos erfolgreich gearbeitet wie heute. Auch das wird Teil unserer Zukunft sein. Von allen Prozessen der Globalisierung ist die Globalisierung der organisierten Kriminalität der furchterregendste. Was unsere Welt von heute und morgen prägt und prägen wird, sind neue, außerordentlich wirksame und oft menschenverachtende Wege von Machtausübung. Und genau das gefährdet mehr und mehr die Qualität von Führung. Wenn wir uns mal fragen würden, wo finden wir heute in unserer Welt wirklich vorgezeigte Führungskompetenz? Wer führt am effizientesten? Wenn ich Ihnen eine Hitliste vorstellen sollte, wissen Sie, wie die aussehen würde? Wo sind die Gruppen, die zielorientiert, strategiekonform und außergewöhnlich erfolgreich führen? Da steht an erster Stelle die organisierte Kriminalität. An zweiter Stelle stehen Minoritäten und Randgruppen, die Hebelgesetze entdeckt haben. Dann steht dort die Wirtschaft, dann stehen dort die Banken, dann die Politik und am Schluss die großen Kirchen. Wenn Sie sich diese Hitliste vor Augen halten, dann entdecken Sie, dass die, die am besten führen, sinnzerstörende Führung praktizieren und dass die am schlechtesten führen, sinnstiftende Führung produzieren. Damit müssen wir uns abfinden, das ist so. Ich weiß nicht, ob es das uns gelingt, schnell zu ändern. Ich habe einen guten Freund in Amerika, der gehört dort zu den bedeutendsten Strategieberatern. Und eines Abends saßen wir beide zusammen in einem kleinen, netten Restaurant in Manhattan an der Third Avenue. Und ich sagte, du bist doch schon in vielen Unternehmen gewesen, die bankrott gegangen sind. Hast du einen roten Faden entdeckt, warum das alles passierte? Und er sagte, ja. Ich sagte, wie sieht dieser rote Faden aus? Ja, sagt er, 20% Inkompetenz, 80% Korruption. Ich sage, was verstehst du unter Korruption? Er sagte, Korruption ist für mich alles, wo jemand, die seine eigenen Interessen über die Interessen des Unternehmens stellt. Und er sagte, hast du natürlich ein banales Beispiel für Führungsschwäche. Und dann pausierte er eine Weile und dann schob er einen Satz hinterher, der mich absolut vom Stuhl gehauen hat. Er sagte, um die wirklichen Zusammenhänge von Führungsschwäche wirklich zu verstehen, we need a new concept of evil. Wir müssen wirklich das Böse besser verstehen. Er war ein liberaler Jude. Das hatte mir noch kein christlicher Theologe erklärt, dass es unsere Führungsschwäche etwas zu tun hat mit dem Einfluss des Bösen auf dieser Welt. Dann hat also das Angebot des Widersachers im Paradies wohl doch nicht ganz gestimmt. Und Johannes hat dann wohl auch den Managern und Führungskräften etwas zu sagen, wenn er darauf hinweist, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das steht da, deswegen ist er gekommen. Es wird zunehmend wichtiger, darauf zu achten, wer uns Führungsqualität und Führungsqualifikation anbietet. Achten Sie sehr sorgfältig darauf, wenn Sie das einkaufen. Ich persönlich erlebe mehr und mehr Situationen, wo ich weiß, dass ich auf Dinge stoße, mit denen ich nicht übereinstimme und die ich nicht in den Griff bekomme. Situationen, bei denen ich mich vorher unter die Herrschaft und unter das Blut Christi stelle, weil ich weiß, dass ich sonst in dieser Situation keine gute Figur abgebe. Mit Hilfe meines Bildes von Schienen und Zügen möchte ich Ihnen illustrieren, wo wir Führungsqualifikationen benötigen, um fit for the future zu sein. Ich gebe Ihnen zunächst mal einige Beispiele von Zügen, die bereits abgefahren sind. Züge, die aber nicht mehr in die Zukunft fahren. Ich weiß nicht, ob uns allen klar ist, von was wir uns derzeit alles verabschieden. Wir leben in einer Zeit langer, schmerzhafter Abschiede. Wir verabschieden uns derzeit von einigen wichtigen Kulturbausteinen, die für uns einen hohen Wert haben und die alle uns bisher eine Art von Geborgenheit vermittelt haben. Ich frage mich manchmal, ob jetzt eine Zeit beginnt, wo wir uns in dieser Welt nicht mehr geborgen fühlen können, weil Gott uns seine Geborgenheit anbieten möchte. Zunächst mal, das Erste, von dem wir uns verabschieden, ist von dem, was wir einen sicheren Arbeitsplatz nennen. Ich darf Sie daran erinnern, der sichere Arbeitsplatz war ein gesellschaftliches Kunstprodukt. Er entstand am Anfang letzten Jahrhunderts, er war eine Konsequenz der Industrialisierung. Der sichere Arbeitsplatz endet mit dem Ende dieses Jahrhunderts. Es hat ihn 200 Jahre gegeben. Das muss keine Katastrophe sein. Zweitens, wir verabschieden uns derzeit von dem, was wir bisher eine vorausplanbare Karriere nannten. Die hohe Änderungsdynamik hat vorhersagbare, sichere Berufswege abgeschafft. Auch das muss noch keine Katastrophe sein. Wir verabschieden uns möglicherweise derzeit bereits schon vom sogenannten Mittelstand. Er hat ohnehin nur ca. 100 Jahre gedauert. Unsere Unfähigkeit, mit Arbeit und Arbeitslosigkeit umzugehen, wird möglicherweise nur noch Arme und Reiche übrig lassen. Für diese Welt zunehmender Kontraste müssen wir noch einiges lernen. Drittens, wir verabschieden uns möglicherweise auch von einer menschlichen Lebensphase, die wir Kindheit nannten. Auch die wurde nicht mal 150 Jahre alt. Die Schonzeit vor dem Erwachsenenwerden schrumpft schnell zusammen. Dafür sorgen Ehescheidungen, Massenmedien und die Ökonomisierung des gesamten Wesens. Es entstehen immer mehr frühkindliche Erwachsene. Fünftens, wir verabschieden uns möglicherweise bald auch von der Staatsform der Demokratie, die auch nur nicht mal 200 Jahre alt wurde. Auf der einen Seite lassen gravierende Änderungen in der globalen Machtausübung zunehmend weniger Raum für nationale, freie Mehrheitsentscheidungen. Und auf der anderen Seite scheint gerade der Missbrauch der Demokratie zu ihrem Ende zu führen. Unsere moralische Widerstandskraft, die man braucht in einer Demokratie, erlahmt mehr und mehr. Andere Züge fahren mit Volldampf und scheinbar ungebremst in die Zukunft. Alle diese Züge werden zu Kontrasten führen, führen heute schon. Und wenn wir mit Kontrasten umgehen müssen, dann haben wir ein großes Problem. Unser Harmoniebedürfnis ist zu hoch. Wir dürfen das nicht mit Frieden verwechseln. Zug Nummer 1 ist unser Umgang mit Geld. Hier fährt ein Zug, der irgendwann mal entgleisen muss. Der Antriebsmotor dieses Zuges heißt Gier. Dieser Zug ist wohl nicht mehr zu stoppen. Bitte springen Sie auf diesen Zug nicht auf. Seit geraumer Zeit wird in unserer Welt mehr Geld mit Geld verdient als mit Arbeit. Über 90% alles derzeit global bewegten Geldes hat keine wirtschaftliche Basis mehr. Nur noch Spekulation. 90%. Wir haben nichts gelernt vom Zerplatzen der japanischen Bubble Economy. Wir werden wahrscheinlich das Gleiche wiederholen hier, was die Japaner auch gemacht haben. Der Börsenwert aller Aktiengesellschaften weltweit ist derzeit geschätzt ca. 9,5-mal so hoch wie der Realwert dieser Unternehmen. Und dieses Auseinanderdriften zwischen dem virtuellen Wert der Wirtschaft und dem wirklichen Wert der Wirtschaft werden wir irgendwann nicht mehr handhaben können. Was dort mit dem kühlen Begriff Shareholder Value beschrieben wird, müsste eigentlich Shareholder Cash heißen. Wir sollten vorsichtig mit dem Begriff Value umgehen. Und das breitflächige Feuern von Mitarbeitern, um den virtuellen Unternehmenswert auf der Börse zu erhöhen, den man dann mit Hilfe von Stock Options zu privatem Bargeld der Manager macht, und zwar zu sehr viel privatem Bargeld, wird uns sicher nicht fit for the future machen. Wissen Sie, warum nicht? Gier macht dumm. Eitelkeit macht dumm. Hektik macht dumm. Angst macht dumm, aber Gier macht furchtbar dumm. Zug Nummer 2 ist unser Umgang mit Bildung und Ausbildung. Wir müssen davon ausgehen, dass Bildung der wichtigste Rohstoff des nächsten Jahrhunderts sein wird. Unsere derzeitigen Bildungssysteme bereiten nicht auf Zukunft vor. Punkt. Schule kann oder will bis jetzt nicht verstehen, was in der Welt der Berufe wirklich benötigt wird. Schule ist immer noch im Geschäft der reinen Vermittlung von Wissen, das traditionell vermittelbar und traditionell speicherbar ist. Schule geht immer noch davon aus, für traditionelle lebenslange Berufe vorzubereiten, die es schon gar nicht mehr gibt. Schule muss lernen, nicht mehr auf Employment vorzubereiten, sondern auf Employability. Das heißt, auf die Bereitschaft und Fähigkeit, in einer Welt sich stets ändernder Berufe auf fahrende Züge aufzuspringen. Und das lernen wir in der Schule nicht. Hier hat bereits seit geraumer Zeit ein globaler Leistungswettbewerb begonnen. Der ist sehr interessant, wenn Sie den mal verfolgen. In einer internationalen Bildungsstudie 1992 wurde zum Beispiel festgestellt, dass ca. 50% aller Amerikaner keine Chance hätten, in einer japanischen Honda-Fabrik angestellt zu werden. Können Sie sich vorstellen, wie viele Deutsche dort angestellt werden würden? Auf den Zug Bildung und Ausbildung müssen wir aufspringen, um ihn in die richtige Richtung zu leiten, jeder auf seine Welt. Ich gebe hier mal ein drastisches Beispiel, was hier aufspringen bedeutet. Vor kurzer Zeit hat der renommierte Klett-Verlag, der Schulbücher verlegt, eine Arbeitsblattsammlung über Sekten für die Sekundarstufe 1 in die Lehrerzimmer aller deutschen Schulen transportiert. Unter dem Titel Fundamentalismus, sektierische Tendenzen im Christentum, finden Sie dort eine Auflistung von Merkmalen für evangelische und katholische Fundamentalisten. Und ich lese sie Ihnen mal vor, es kann sein, dass sich viele Leute in diesem Saal da wiederfinden. Wann sind Sie ein Fundamentalist? Ich lese Ihnen mal die Kriterien vor. Konservative bis nationalistische politische Haltung, radikaler Antikommunismus, Festhalten an überkommenen Moralvorstellungen, radikale Ablehnung einer Liberalisierung der Abtreibungsgesetze, Bekämpfung liberaler theologisch-religiöser Auffassungen als Verfallserscheinungen des Christentums, Ablehnung der modernen Bibelexegese, zum Beispiel einer symbolischen Auslegung von Wundergeschichten, Glaube an die persönliche Existenz und die Macht des Satans, klare Trennung von Gut und Böse, Vorstellung von Gott als einem strengen Richter und Zurückhaltung in ökumenischen Bestrebungen. Wenn Sie da reinpassen, in diese Kategorie, dann marschieren Sie in die Lehrerzimmer. Der nächste Zug ist unser Umgang mit Arbeit. Wir sind dabei, unsere Gesellschaft in zwei große Blocks zu teilen. Der eine Block heißt Arbeit ohne Leben und der andere Block heißt Leben ohne Arbeit. Beide dieser Blöcke haben keine Vision mehr und es wird schwierig sein, diesen beiden Blöcken eine Vision zu geben. Hier wird ein Dominoeffekt sichtbar, weil unser erster Zug Umgang mit Geld und unser zweiter Zug Umgang mit Bildung beide in die falsche Richtung fahren, fährt auch dieser dritte Zug Arbeit in die falsche Richtung. Als ich 1961 in den Beruf eintrat, konnte ich eine Lebensarbeitszeit von ungefähr 100.000 Stunden erwarten. Meine Söhne, die jetzt in den Beruf eintreten, können nur noch eine Lebensarbeitszeit von 50.000 Stunden erwarten. Das heißt, wir haben unsere Lebensarbeitszeit in nur einer Generation halbiert. Wissen Sie, was das heißt? Das ist irre. Die Gründe dafür sind längere Ausbildung, mehr Urlaub an Feiertage, keine lebenslangen Anstellungen mehr, frühere Pensionierung und dazu noch in Deutschland die welthöchsten Arbeitskosten. Auch auf diesen Zug müssen wir aufspringen, um ihn in die richtige Richtung zu leiten. Der einzige Bereich, den ich kenne, wo im Augenblick noch Arbeit angeboten und vermehrt wird, ist der Non-Profit-Bereich. Lassen Sie mich noch einen letzten Zug erwähnen, der in eine gefährlich falsche Richtung fährt und unsere Zukunftsfitness deutlich gefährdet. Dieser Zug heißt Umgang mit dem Sinn und Wert von Zukunft. Wir alle befinden uns mitten in einem Prozess einer alles umfassenden geistigen und geistlichen Kulturrevolution. Ich möchte Sie sehr ernsthaft bitten, sich die drei Komponenten dieses Prozesses immer wieder mal vor Augen zu halten. Prozess Nummer eins ist eine globale Entwestlichung des Christentums. Punkt Nummer zwei ist eine kulturelle Herausforderung des Christentums. Und Prozess Nummer drei ist eine gefährliche Entstellung des Christentums. Diese drei Prozesse scheinen auf hintergründige Art und Weise ineinander zu greifen und machen so eine alles umfassende Kulturrevolution möglich. Im besonderen Maß ist hier die sogenannte Unternehmenskultur Europas gefährdet. Die globale Entwestlichung des Christentums ist ein nicht mehr anzuhaltender Zug. Ungefähr 70% aller Evangelikalen leben bereits heute in Afrika, Asien und Südamerika. Im größten römisch-katholischen Land der Welt, in Brasilien, sind bereits 18% der Gesamtbevölkerung evangelikale Christen. 10 der 20 größten christlichen Kirchen der Welt existieren in Südkorea. 80% aller Einwohner von Uganda sind Christen. Wir werden buchstabieren lernen müssen, was Jesus zu Nikodemus sagte. Der Geist Gottes weht, wohin es ihm gefällt, nicht wohin es uns gefällt. Ich darf Sie daran erinnern, global prägende christliche Theologie wird in Zukunft von Menschen geprägt werden, die anders denken und anders hoffen als Sie und ich. Das wird für uns etwas Neues sein. Eine neue Art von globaler, kultureller Herausforderung des biblischen Christentums steht uns aber noch von einer anderen Seite ins Haus. Und zwar als direkte Folge der Globalisierung. Der Harvard-Professor Huntington gibt in seinem bekannten Buch Kampf der Kulturen, Clash of Civilizations, überzeugende Gründe dafür, dass die Kriege der Zukunft sehr wahrscheinlich Kulturkriege sein werden. In der globalisierten Welt die Bedeutung der Nationalstaaten laufend zurückgeht, werden sich Menschen mehr und mehr wieder mit ihrer Kultur identifizieren. Und Kulturen definieren sich immer durch Religionen. Dabei wird sich dann sehr schnell herausstellen, wie vital, wie kraftsprengend, wie überzeugend und wie sinnstiftend die einzelnen Religionen sein werden. In meiner Sprache würde ich dazu sagen, wie wettbewerbsfähig. Der geistige und geistliche Wettbewerb zwischen Christentum und Islam hat auch in diesem Land längst begonnen. Der nächste, der kommen wird, wird der mit dem Buddhismus sein. Er hat auch schon begonnen. In dieser eben beschriebenen Kampf- und Wettbewerbssituation trifft uns nun ein Prozess der Entstellung und Karikierung des Christentums besonders hart. Das ist zunächst mal ein europäisches Problem. Ich hoffe sehr, dass Sie alle wissen, dass seit geraumer Zeit auf das Europaparlament ein beträchtlicher Druck ausgeübt wird, Sekten für illegal zu erklären. Die meisten EU-Länder haben bereits Sektenkataloge vorgelegt, Deutschland ca. 800 verschiedene Gruppen. Darf ich Ihnen ein paar Beispiele dafür geben, was derzeit in Europa in die Kategorie gefährliche Sekten fällt? Katholische Charismatiker, Baptisten, Mormonen, Zeugen Jehovas, Quäker, CVJM, Opus Dei, Campus für Christus. Sie sehen schon an dieser Aufzeichnung, wie viel diese Leute davon verstehen, nicht? Seit Dezember 1997 beschäftigt sich die Helsinki-Kommission des US-amerikanischen Justizministeriums damit und fordert die EU immer wieder auf, in Europa die Freiheit religiöser Minoritäten zu garantieren, als Bestandteil der Menschenrechte. Es ist interessant, wie dieser Zweikampf ausgeht. Verstehen Sie das, dass unsere großen christlichen Staatskirchen bei dieser höchst unqualifizierten Sektenjacht oft sogar mitmachen? Ich nicht. Diese zukunftbildende Kulturrevolution bietet auch manchmal erfreuliche, nachdenkenswerte Beispiele. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel dafür. Ich bin immer wieder mal in Zagreb und arbeite dort mit an einer hochkarätigen Arbeitsgruppe, die sich die geistige Erneuerung Kroatiens zum Ziel gesetzt hat. Auf meine anfängliche Frage, was gerade ich in diesem Arbeitskreis ausrichten kann, wurde mir gesagt, als christliche Führungskraft bitten wir Sie, uns zu helfen, in unsere neue Arbeitsbasis für unser Land tragfähige Werte einzufädeln. Ist doch großartig. Es gibt noch mehr Länder, die das probieren. Das führt uns zu einem Punkt, noch etwas über Inhalt und Bedeutung von Führung nachzudenken. Und welche Rolle das biblische Christentum dabei spielen könnte. Führung besteht aus zwei Komponenten, aus Wissenskompetenz und aus Persönlichkeit. Ungefähr ein Drittel Kompetenz, zwei Drittel Persönlichkeit. Das ist Führung. Kompetenz lernt man auf der Schule, Persönlichkeit lernt man in der Familie. Gehen Sie mal davon aus, dass mit circa 7 Jahren der Prozess der Persönlichkeitsformung eines Menschen so gut wie abgeschlossen ist. Ob man später mal Führungskraft wird, gute Führungskraft, ist in der Mehrzahl aller Fälle dann schon entschieden, wenn man ins erste Schuljahr geht. Wichtigste Bausteine für Fit for the Future werden also bereits in den ersten Lebensjahren eingesetzt. Charaktereigenschaften und Wesenszüge, wie zum Beispiel Teamfähigkeit, Integrität, Selbstdisziplin, soziale Kompetenz, gutes Selbstbewusstsein, Hilfsbereitschaft, Wahrhaftigkeit, Vertrauenswürdigkeit, lernt man nur als Kind zu Hause. Später ist niemand mehr daran interessiert, uns das beizubringen. Das wird im Elternhaus erlebt und trainiert und sind im späteren Leben bei Null anfangend nicht mehr vermittelbar, auch nicht mehr in teuren Führungsseminaren. Das weltgrößte Personalberatungsunternehmen Korn Ferry hat eine diesbezügliche Studie gemacht und 500 Chief Executive Officer der größten amerikanischen Unternehmen befragt. Eine der Fragen hieß, wo haben Sie Ihre wichtigsten Führungsqualitäten gelernt? Von allen gegebenen Antworten stand an erster Stelle zu Hause, in der Kindheit. Lassen Sie uns das bitte an dieser Stelle festhalten. Das wichtigste Fundament für anspruchsvolle Berufe, Führungsberufe, sind ganz bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und Charaktereigenschaften. Und der wichtigste Ort für die Vermittlung dieser Persönlichkeitsmerkmale ist das Elternhaus in jungen Jahren. Wenn die Eltern eines Kindes Christen sind und noch beide zu Hause vorhanden sind, dann kann das Kind in seinen jungen Jahren an seinen Eltern modellhaft lernen, was es später in einem anspruchsvollen Beruf können und anwenden muss. Um richtige, zukunftsrichtige Führungspersönlichkeiten zu entwickeln, müssen wir also möglichst viele gute, intakte Elternhäuser haben. Unsere wichtigste Investition in die Zukunft. Bitte, bitte vergessen Sie das nicht. Und sagen Sie das überall weiter. Und vergessen Sie, nichts kann an dessen Stelle treten. Es gibt sonst keinen Ort zur Vermittlung dieser Dinge. Die Frage ist natürlich auch, was passiert mit den Menschen, die nicht das Glück hatten, eine lebensrichtige Persönlichkeit mit auf den Weg zu bekommen? Das ist eine sehr ernste Frage. Lassen Sie uns dazu noch einmal zurückblenden auf die beiden Qualitätserfordernisse für Führung. Einer der bekanntesten europäischen Management-Trainer schreibt mal in einem seiner Bücher: Jeder, der Karriere machen will, möge sich deshalb vorher gut überlegen, ob er dazu die nötigen Charaktereigenschaften hat. Fehlendes Wissen und Können kann sich ein Manager immer noch aneignen. Charakterschwächen bleiben jedoch bestehen. Frage: Was machen Sie mit einem Manager, der viel weiß und kann, aber der keine Führungspersönlichkeit ist? Der unglaublich viel drauf hat, aber gravierende Charaktereigenschaften hat. Der ein hochkarätiger Profi ist, aber gleichzeitig ein Ekelpaket. Was machen Sie mit dem? Es gibt nur einen, der darauf eine Antwort hat und einen praktischen, wirklichkeitserprobten Weg anbietet, den viele Menschen erfolgreich gegangen sind, sicher auch hier. Es gibt de facto einen Weg, auch bei einem erwachsenen Menschen Persönlichkeit zu ändern. Gott lässt Paulus im zweiten Brief an die Korinther ein bemerkenswertes Statement machen. Ich darf vorlesen. Wenn sich jemand Christus angeschlossen hat, dann entsteht in ihm eine neue Persönlichkeit. Er hat das Alte abstreifen können. Etwas ganz Neues hat in ihm begonnen. Wenn wir das richtig verstehen würden, dass hier eine Kernkompetenz des Christentums vorliegt, dann würden wir das gegen viel Geld in allen Führungsseminaren verkaufen sollen. Wir verstehen nicht mal den Wert der Produkte, die wir anbieten, in der Regel. Gott hat seit jeher einen guten, intelligenten, ganzheitlichen Plan für seine Menschen. Der durchgängige rote Faden in seinem Plan heißt Liebe. Er hat uns seine Liebe modellhaft vorgezeigt und hat sich das viel kosten lassen. Um die Schuld unserer bewussten Gottesferne abzuzahlen, hat er jemand anders dafür zahlen lassen. Jesus. Dieses gigantische globale Rettungsprojekt geht weit über unser Verständnis. Aber diejenigen unter uns, die es für sich persönlich akzeptiert haben, haben einen Gott kennengelernt, der ihnen eine neue Führungsfähigkeit geschenkt hat. Nächstenliebe. Und Nächstenliebe ist immer noch die wichtigste Führungsqualifikation. Wer Menschen nicht lieben kann, kann sie auch nicht führen. Er wird sie schlussendlich manipulieren. Das ist eine Frage seiner Geduld. Er kann sie auch nur kommandieren, aber nicht führen. Aber in eine unbekannte und herausfordernde Zukunft hinein können sie Menschen nur hineinführen. Sie können sie nicht hineinkommandieren. Sie können sie nur führen. Sie können sie auch nicht hineinleiten. Letzte Frage: Wie kann es uns gelingen, für die Zukunft gut vorbereitet zu sein? Noch einmal das Bild mit den Schienen und den Zügen. Es gibt einen Zug, der durch unsere Welt fährt und Vorfahrt vor allen anderen Zügen hat. Dieser Zug hält nie. Er fährt auch weiter als alle anderen Züge. Er fährt manchmal langsam, dass man aufspringen kann. Die Fahrt und die Richtung dieses Zuges wird durch die ganze Bibel hindurch beschrieben. Dieser Zug ist der souveräne, unbeirrbare Führungs- und Gestaltungsprozess Gottes, mit dem er seine Schöpfung auf seinen Wegen an sein Ziel führt. Diesen gewaltigen, universalen Prozess einer für alle Zeit und Ewigkeit proklamierten absoluten Herrschaft des Schöpfers über alles Geschaffene verfolgt die Bibel mit dem Begriff Reich Gottes. Reich Gottes ist die Chiffre für Gottes Souveränität und damit auch für äußerste Realität. Für diesen Zug ist unsere Zukunft nur eine Durchgangsstation. Nur ein kleiner Teil seiner Wegstrecke. Dieser Zug fährt viel weiter. Wer in diesem Zug sitzt, ist nicht nur fit für die Zukunft, er ist fit für die Ewigkeit. Das ist ultimative Zukunft. Dieser Zug will alle mitnehmen, aber mitfahren kann man nur unter bestimmten Bedingungen. Jesus hat sie aufgelistet im Neuen Testament. Er sagt, wer hier mitfahren will in diesem Zug, der muss zu Folgendem bereit sein. Erstens, er muss sein altes Leben abgeben und neu geboren werden. Die Grundbedingung fürs Einsteigen. Johannes 3. Zweitens, er muss seine Prioritäten klar sortiert haben. Das Reich Gottes muss bei ihm an erster Stelle stehen. Alles andere kommt dann fast automatisch hinterher. Das heißt, dieser Zug befährt keine Nebenstrecken. Okay? Matthäus 6. Drittens, er muss das Reich Gottes wirklich wollen und sich deutlich danach ausstrecken. Wer immer wieder seine Vergangenheit aufarbeitet, wird hier nicht gebraucht in diesem Zug. Das können Sie nachlesen, Lukas 9. Viertens, er muss alles Wichtige von Gott erwarten und nicht mehr seiner eigenen Klugheit vertrauen. Das heißt, er muss dem Zugführer wirklich die Lenkung überlassen. Matthäus 5. Und das Letzte, er muss sich der Liebe Gottes öffnen wie ein Kind. Einfach, wahrhaftig und vertrauensvoll. Markus 10. Immer wieder wird in diesem gewaltigen Gestaltungsprozess des Reiches Gottes zwei Dinge sehr klar gemacht. Dass Gott sein Ziel unbeirrbar verfolgt und dass er eine bemerkenswerte Weise hat, Führung auszuüben. Der klarste und souveränste Führungsanspruch erreicht uns, als Jesus Christus diese Welt betritt und den ersten geistigen Globalisierungsprozess in Gang setzt. Sein Anspruch, ich bin der Weg, ich bin das Licht der Welt, verweist alle anderen Ansprüche ähnlicher Art auf den zweiten oder sogar dritten Platz. Seine Ich-Bin-Worte sind geistige Unikate, die hat sonst niemand gesagt. Sie stehen wie schroffe, unbesteigbare Felsen in einer weiten, flachen Landschaft. Er definiert Führungsqualität in kurzen, knappen Worten bei der letzten gemeinsamen Mahlzeit zusammen mit seinen Freunden. Und zwar als Antwort auf eine saublöde Frage. In einer bisher beispiellosen Botschaft, die den Inhalt und die Konzepte unserer heutigen Führungsseminare zu trivialen Binsenweisheiten schrumpfen lässt. Jesus sagt, in dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und Diktatoren lassen sich als Wohltäter feiern. Aber bei euch sollte das nicht so sein, sagte er. Wer der Erste sein will, der soll sich zunächst mal allen anderen unterordnen. Wer führen will, der muss zunächst mal dienen lernen. Selbst ich, der Herr, bin euer aller Diener geworden, euer Modell. Ich verspreche euch, ihr werdet mit mir zusammen in einem Reich herrschen, das mein Vater mir übergeben hat. Wo immer wir als christliche Führungskräfte über Führung nachdenken oder Führung praktizieren, da müssen diese Führungsgrundsätze unseres Herrn Maßstab für unser Denken und Handeln sein. Sie müssen auf dem Tisch sein. Wer in diesem Zug sitzt, der Reich Gottes heißt, dem können zwei wunderbare Dinge passieren. Paulus schreibt im Römerbrief, dass die ganze Schöpfung sehnsüchtig darauf wartet, dass Gott sein Reich vollendet. Glauben Sie mir, viele, viele Menschen in ihrer Welt, in ihrer Umgebung, die den Begriff Reich Gottes nie gehört haben, haben tiefe Sehnsucht nach einer neuen Welt und nach einer guten Zukunft und einer klaren Führung. Tiefe Sehnsucht. Diese Sehnsucht entzündet sich bei den meisten an den Defiziten und Ungerechtigkeiten unserer derzeitigen Herrschaftssysteme, dem immer sichtbar werdenden Versagen unserer Führungsstrukturen. Und dieser Sehnsucht möchte Jesus begegnen. In diesem großen Gestaltungsprozess Gottes ist auch Raum für Barmherzigkeit. Wenn wir anderen Menschen von der umgestaltenden Kraft Jesu Christi erzählen, dann gibt es da oft ein großes Problem, deren mangelnde Vorstellungskraft. Sie können sich nicht vorstellen, dass es so etwas gibt wie wirklichen Frieden des Herzens, wie wirkliche Vergebung, die wirkliche Zufuhr von Kraft, ihre Fernsicht versagt. Dann müssen diejenigen Menschen, die Gott erlebt haben und mit ihm leben, die Bürger sind im Reich Gottes, die Sehkraft derer verstärken, die diese Vision der Hoffnung noch nicht schaffen. Das kann zum Beispiel ganz praktisch bedeuten, dass sie das Bild der sicheren und ewigen Herrschaft Gottes in die Sichtweise ihres Berufsalltags einblenden. Wenn Sie zum Beispiel Führungskraft in einem Unternehmen sind und Ihnen Aufgaben und Problemlösungsversuche übertragen werden, zu denen Sie sich Ergebnisse und Erfolge nicht vorstellen können, dann bitten Sie Gott sowohl um den intellektuellen Mut als auch um den geistlichen Mut, alles das, was Sie brauchen, aber nicht zustande bringen, in diesem großen Raum der gespeicherten Wirklichkeit und der geistlichen Zukunft des Reiches Gottes zu bringen. Wir werden dabei immer wieder Wunder erleben. Gott kann wirklich unsere Sicht der Dinge ändern. Er kann mich sogar dazu bringen, Dinge so zu sehen, wie er will, dass ich sie sehen soll. Das ist etwas Großartiges. Dieser Zug des Reiches Gottes fährt auch hier durch diese Konferenz. Steigen Sie ein, springen Sie auf. Je nachdem, wie geistlich sportlich Sie sind. Und vor allen Dingen, je nachdem, wie viel Sehnsucht Sie haben, wirklich dort anzukommen, wo Sie ankommen wollen. Und wo er sie dann längst erwartet. Wissen Sie, was für mich der überzeugendste Grund ist, auf diesen fahrenden Zug des Reiches Gottes aufzuspringen? Gott als Schöpfer und Herr dieser Welt ist souverän. Souveräner Herrscher, der anordnen kann, was er für richtig hält. Das dürfen wir nie vergessen. Wenn Gott ist, dann ist er souverän. Souveräne Herrscher hatten nie eine ausgeprägte Neigung, Dialoge zu führen. Sie gaben Anweisungen. Jesus hat uns gesagt, dass wir den Souverän dieser Welt mit Vater anreden dürfen. Jesus hat uns gesagt, dass dieser Vater uns sogar adoptieren will. Er will mit uns umgehen wie mit seinen eigenen Kindern. Verstehen Sie das? Ich auch nicht. Aber für mich ist das schon allein Grund genug, auf diesen fahrenden Zug aufzuspringen. Ich will beim Reich Gottes dabei sein. Ganz, ganz, ganz sicher. Denn nur hier werde ich dort ankommen, wo ich um alles in der Welt ankommen will. An dem einzigen Ort dieser Welt, wo ich mich dann nicht mehr darum zu sorgen brauche, fit for the future zu sein. Wo ich wirklich Geborgenheit finde. Und das auch noch in einem Leben, das nie aufhört. Das kann man doch nicht ausschlagen. Das kann man doch nicht ausschlagen.